Willkommen bei Hautgeschichten, dem Podcast für Hautgesundheit, Pflege und Schönheit mit Dr. Roxy Yu
und Dr. Johanna Meinhardt. Wir geben euch praktische Tipps für eure Haut, ordnen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Dermatologie für euch ein und geben fundierte Einschätzungen zu aktuellen Haut- und Beauty-Trends ab. Alle zwei Wochen überall dort, wo es Podcasts gibt.
Heute zur 6. Folge von Hautgeschichten haben wir euch ein sehr häufiges Thema mitgebracht, die Urtikaria oder auch bekannt als Nesselsucht.
Hallo Hanna.
Hallo Roxy. Die Urtikaria oder Nesselsucht ist ein ganz schönes Thema. Es ist nämlich eine ganz klassische Blickdiagnose und wir Dermatologen, wir lieben ja Blickdiagnosen, also Sachen, wo man einfach nur einmal wirklich hingucken muss für ein paar Sekunden und dann schon weiß, was es ist. Das ist für Patienten oft ja so ein bisschen eindrucksvoll, wo man vielleicht dann ein Foto am Handy gezeigt bekommt und man sofort sagt, ah ja, das ist eine Nesselsucht.
Genau, das ist auch so was ganz Häufiges. Ich würde sagen, befreundete Eltern, wenn die dann verzweifelt sind und auch ein Bild schicken von ihrem Kind, das ist auch das mit Abstand Häufigste, was ich dann mal so nach Feierabend zugeschickt bekomme. Eben ein Kind, was eine Nesselsucht bekommt. Das ist eine ganz häufige Sache. Jeder Zehnte, wahrscheinlich noch mehr Leute, kriegt das mal im Leben. Aber erzähl doch erstmal, was ist denn eine Urtikaria oder Nesselsucht genau?
Genau, ihr fragt euch jetzt, hä, und warum erkennen die das sofort mit dem einen Bild? Und das würde ich sagen, weil das eben so ganz typische Symptome macht. Also Nesseln, der Name kommt ja daher, weil so die Haut aussieht, wenn man in Brennnesseln gefallen ist. Also dass man quasi so Quaddeln an der Haut bekommt. Juckreiz sind auch typisch. Diese Quaddeln jucken ganz stark. Und manchmal kann es auch so zu tiefer liegenden Schwellungen in der Haut kommen, die dann so Angioödeme machen können. Gerade die Angioödeme, wenn die so an der Lippe sind oder so, dann sind die für den Betroffenen total erschreckend. Ist ja auch echt gut nachvollziehbar, wenn man plötzlich denkt, es fühlt sich komisch an und in den Spiegel kommt, guckt und man hat da so eine ausgeprägte Schwellung.
Hanna, kannst du noch mal erklären, was da denn genau in der Haut passiert?
Genau, in der Haut muss man sich das so vorstellen, dass IgE, das ist so ein Immunglobulin, was wir alle im Körper haben, dazu führt, dass es zu einer Ausschüttung von Histamin aus den Mastzellen kommt. Also dass diese Mastzellen im Prinzip kaputt gehen und das ausschütten. Und das führt dazu, dass sowohl die Haut als auch Blutgefäße durchlässiger werden und es dann zu Wassereinlagerungen außerhalb der Gefäße, also in die Haut kommt. Und das sind dann diese Quaddeln und Schwellungen.
Und dieses IgE und Histamin und die Mastzellen, die sind ja auch sehr wichtig für die Juckreizentstehung, was ja auch das zweite Leitsymptom dieser Erkrankung ist, neben der Quaddel, ne, dass es so ganz, ganz furchtbar juckt und man sich eigentlich wirklich totkratzen möchte. Für uns ist ja auch als Dermatologinnen und Dermatologen die Einteilung wichtig zwischen einer akuten und einer chronischen Nesselsucht. Wir machen da ungefähr den Cut bei so 6 Wochen. Das ist deswegen wichtig für uns, weil man so bei der akuten Nesselsucht, wenn die auftritt, im Grunde gar keine Diagnostik macht. Das ist manchmal schwer zu ertragen als Patient, weil man denkt, jetzt habe ich sowas Krasses, Eindrückliches. Warum versucht man jetzt nicht rauszufinden, was es ist? Ne?
Genau. Aber Roxy, dann erzähl doch mal nochmal ganz genau, weil du es gerade schon so anschneidest. Woher kommt denn die Urtikaria, wenn die so spontan auftritt? Oder was vermuten wir? Oder was wollen die Patienten wissen?
Ja, manchmal kann man Triggerfaktoren feststellen. Ich muss euch aber enttäuschen, das ist bei einer Minderheit der Leute wirklich der Fall. Oft ist es mal, wenn man denn was feststellen kann, nach einem Infekt oder nach Impfungen. Es gibt auch Fälle, die beschrieben sind, wo man mal ganz, ganz viele Insektenstiche hatte, dass dann auch das so als überschießende Immunreaktion passiert. Und es kommt auch mal vor, dass man eine grundlegende Erkrankung hat, die mit Entzündungen einhergeht. Zum Beispiel, dass man irgendwie eine chronische Zahnwurzelentzündung hat, um die man sich nicht kümmert, oder eine Magenschleimhautentzündung. Aber das ist schon eher was Seltenes.
Das wäre dann ja auch eher bei den Fällen, muss man sagen, die über 6 Wochen anhalten. Ne? Wo man dann sagt, okay, weil du das gerade ansprichst mit der Fokussuche oder dieses, dass irgendwo was im Körper sein könnte. Das machen wir ja wirklich als Ärzte dann bei den Fällen, die länger als 6 Wochen anhaltend sind im Verlauf.
Genau, also die allermeisten, die so eine akute, spontane Urtikaria haben, da findet man einfach gar nichts.
Oh. Aber wo du jetzt gerade schon akute, spontane sagst und wir noch so ein bisschen bei den Akuten ja eigentlich gerade darüber reden wollten, kann man ja nochmal sagen, es gibt ja auch akut induzierbare Urtikarias, also die, die Auslöser haben. Da gibt es, dass man zum Beispiel so über die Haut drüber streicht, also so Scherkräfte, die dann zu einer Quaddelbildung führen können oder eine Vibration. Da hast du ja so ein ganz witziges Beispiel mal genannt. Willst du das erzählen?
Na, ich hatte tatsächlich mal auch jemanden kennengelernt, der eine durch Vibration ausgelöste Urtikaria hat, eine chronische allerdings in dem Fall. Und wenn die Person dann mit dem Fahrrad über Kopfsteinpflaster gefahren ist, dann hat die eben Quaddeln bekommen. Ne? Das wäre jetzt auch, also so zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie mit Presslufthammer arbeiten würde oder so, was ja nicht so viele Menschen ständig machen.
Ja, auch so Kälte und Wärme sind ganz wichtige Auslöser. Wobei ich finde, diese Sachen sind wirklich ja eigentlich eher die auffallen, eher wenn es dann eine chronische Urtikaria geworden ist. Weil damit ja meist so ein Moment dauert, bis man das dann sozusagen auffällt oder auch dieser Zusammenhang auffällt und man damit zum Arzt geht, denke ich.
Genau, also diese Urtikaria factitia, also dass man durch Scherkräfte ne, das auslösen kann, dass wenn man irgendwo drüber kratzt oder vielleicht auch eine enge Hose trägt, dass man am Hosenbund was hat, das kommt ja relativ oft begleitend vor, aber alles andere ist deutlich seltener und wirklich meistens ist es so das, was wir als spontan bezeichnen. Hanna, du warst ja auch lange an der Uniklinik, da habt ihr ja auch wahrscheinlich ziemlich viel Diagnostik gemacht, oder? Wie stellt man denn fest, woher man denn jetzt nun diese Quaddeln hat, ob es da irgendwelche Reize gibt und so?
Ja, also ich muss sagen, ganz früher, am Anfang meiner Facharztausbildung, da war das noch so gang und gäbe, dass man wirklich lange und ausgedehnte Fokussuchen gemacht hat, alles Mögliche im Blut geguckt hat, alles Mögliche ausprobiert hat, die Patienten die Treppe hat hoch und runter laufen lassen, bis sie geschwitzt haben, um zu gucken, ob so diese Körpertemperaturerhöhung eine Rolle spielt. Da sind wir ja so ein bisschen bei den akuten Urtikaria-Fällen abgekommen, weil uns ja mehr und mehr klar ist, dass es wirklich eigentlich ein autoimmunes Geschehen ist. Ne? Also dass das eigene Immunsystem da so ein bisschen wie so eine Fehlregulation hat, die dann zu dieser Ausschüttung führt und zu dieser Nässebildung, die wir am Anfang erklärt haben. Es gibt natürlich schon immer noch Fälle, über die wir eben so geredet haben, mit der Kälte, der Wärme, der Vibration, wo man Tests machen kann. Insbesondere die Kälteurtikaria, finde ich, ist da ja auch ganz entscheidend, weil das tatsächlich auch mal wirklich gefährlich werden kann, wenn jetzt jemand mit einer Kälteurtikaria im Sommer, wo er so ganz aufgehitzt ist, irgendwie in einen kalten Pool springt. Da wird gerne mal so eine Schwellentemperaturbestimmung gemacht, ne, dass geguckt wird, ab welcher Temperatur kommt es denn da so zur Quaddelbildung. Aber insgesamt machen wir ja eigentlich nur dann als Ärzte Diagnostik und suchen, wenn sie im Endeffekt dann auch eine therapeutische Konsequenz irgendwie für den Patienten hätten, also dass wir deswegen irgendwas anders machen würden.
Na, also bei der Kälte ja zum Beispiel die Konsequenz, du kannst einfach nicht in einen kalten Pool springen oder wenn du duschst, ne, wenn man so eine Schwellentemperatur wirklich dann feststellen würde, dass man sagt, bis so und so viel Grad ist es okay, aber danach kann das eben Quaddeln auslösen. Und inzwischen ist es ja mehr so, also wirklich nur dann, wenn es chronisch ist, machen wir überhaupt Diagnostik und die ist auch in der Regel eher schlank gehalten. Eine kleine Blutentnahme ist da typischerweise mit dabei. Und ansonsten geht es uns eher darum, dass man Differentialdiagnosen ausschließt. Also ist es wirklich eine Urtikaria oder gibt es noch irgendwas anderes, was der Patient, die Patientin berichtet, dass man an was anderes eben denken sollte. Und nur wenn so ein Hinweis darauf ist, dass es vielleicht einen Entzündungsfokus gibt, wie ich schon erwähnt hatte, irgendwie ein fauler Zahn, den man irgendwie so ein bisschen wegignoriert oder chronische Bauchschmerzen, dann sollte man eben gucken, gibt es eine andere entzündliche Erkrankung im Körper, die das Immunsystem so ein bisschen auf Trab hält und das so ein bisschen überreagieren lässt oder gibt es einen Hinweis auf einen bestimmten Reiz, den man dann so nachgehen kann.
Genau, das Häufige ist die Urtikaria als Erkrankung selber, ne? Die akute und die chronisch spontane. Aber es gibt ja auch manchmal dieses Szenario, dass die Urtikaria ein Symptom ist im Rahmen von etwas anderem. Und da ist ja auch so eine ganz häufige Frage nach dem Essen. Ne? Das ist ja oft so ein typisches Szenario, dass das erstmalig auftritt und man diese Quaddeln am Körper bekommt. Und dann denkt man natürlich immer nach, oh Gott, was habe ich heute so mir zugefügt? Und so. Und das ist ja eigentlich meistens, dass man irgendwas gegessen hat, weil man ja meistens mehrmals am Tag isst. Und dann finde ich immer, dass eigentlich so für den Patienten oder die Patientin oft so ein ganz direkter kausaler Zusammenhang besteht, dass man denkt, Moment mal, heute Abend, da habe ich doch irgendwie um 18 Uhr Weintrauben gegessen und dann bin ich nachts um 3 aufgewacht und dann war das da. Muss man sagen, meistens hat man ja schon irgendwie immer in den letzten 6, 8 Stunden irgendwas gegessen. Das heißt jetzt nicht, dass Essen wirklich eine große Rolle spielt. Ne?
Oder überhaupt eine.
Oder überhaupt eine Rolle spielt. Ja, das ist ja wirklich eher so der Ausnahmefall, dass man jetzt als erwachsener Mensch irgendwie, weiß ich nicht, mit 40 Jahren ganz plötzlich eine neue Nahrungsmittelallergie an einem Abend bekommt. Ne? Und das ist ja oft so ein bisschen, dass wenn man in der Rettungsstelle war, dass das sogar auch gefragt wird. Ne? Was haben Sie denn? Haben Sie irgendwas gegessen oder so, was das auslöst? Was finde ich schon auf jeden Fall eine Rolle spielt und wir ja auch immer fragen, sind Medikamente. Ne? Ob man neue Medikamente eingenommen hat, als jetzt allergische Reaktion auf das Medikament, aber auch so ein bisschen als so augmentierender Faktor, ne? Als so aufbauender Faktor, also dass man sozusagen diese Quaddelbildungsschwelle auch senken kann durch Schmerzmittel oder so zum Beispiel.
Genau, also es gibt tatsächlich Leute, die zum Beispiel, wenn sie Ibuprofen oder eben andere Sachen aus der Gruppe, ne, Ibuprofen, ASS nehmen, dass die dann auch Quaddeln bekommen. Oder wenn die halt einen Infekt haben und zusätzlich das nehmen, dann Quaddeln bekommen, weil das so ein bisschen die Schwelle senkt, solche Quaddeln zu bekommen. Aber es ist uns wirklich ganz, 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 ganz wichtig, dass Urtikaria nicht das gleiche ist wie eine Allergie, ne, oder wie eine Anaphylaxie. Das muss man voneinander entscheiden. Aber Quaddeln können tatsächlich auch ein Symptom einer Anaphylaxie sein. Die kommen dann allerdings nicht alleine, sondern sind dann eines von vielen Symptomen. Also ne, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich mal, sage ich mal, um 18 Uhr Weintrauben gegessen hat und eigentlich vorher nie Weintrauben gegessen hat, vielleicht mal als Baby, weil man die irgendwie auch gar nicht mag. Und dann kriegt man kurze Zeit danach, also wirklich dann 10 Minuten bis maximal eine halbe Stunde danach, ganz schlimm Bauchweh, übergibt sich, hat irgendwie so einen kalten Schweiß und dann hat man auch noch Quaddeln. So sieht dann vielleicht ne, typischerweise eine anaphylaktische Reaktion, also eine allergische Reaktion bei Nahrungsmittelallergie aus. Aber nicht, wenn man irgendwann im Laufe der Zeit irgendwas gegessen hat, das auch sonst irgendwie ab und zu isst und dann Quaddeln bekommt. Das ist nicht das Gleiche.
Genau. Aber wo man jetzt, finde ich, Roxy, nochmal wirklich sagen muss, wo es gefährlich werden kann, egal ob es eine Urtikaria oder eine Allergie ist, wo man in jedem Fall in die Rettungsstelle gehen sollte, wären, wenn Schwellungen im Mundbereich auftreten, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, man kriegt Schluckbeschwerden oder so eine Heiserkeit. So, das ist auf jeden Fall was, wo wir Sorge kriegen, dass diese Schwellungen halt einfach die Atmung beeinträchtigen können. Also das ist was, finde ich, da ist nicht mit zu spaßen. Da muss man auf jeden Fall in die Rettungsstelle mitgehen. Weiter vielleicht noch so Sachen, wo wir sagen würden, da muss man auch noch an was anderes denken, an andere Erkrankungen, also wo die Urtikaria ein Symptom eines anderen Erkrankungskomplexes ist und nicht die eigenstehende Erkrankung, ist, wenn die Quaddeln nicht flüchtig sind, sondern wirklich so an einer Stelle lange bestehen bleiben, also über 24 Stunden. Da machst du ja mal ganz nett mit den Patienten.
Genau, manchmal ist man sich ja nicht ganz sicher, ne, weil die Patienten sagen, ich kann Ihnen das nicht sagen, ich bin hier ja übersät, woher soll ich wissen, ob jetzt die Quaddel weggegangen ist und da woanders eine war. Dann sage ich auch ganz gerne, dass man dann mal sich ein paar Quaddeln, die man gut abgrenzen kann von der normalen Haut, einfach mit einem Stift einkreist. Ne? Dann sieht man ja, ob die noch haargenauso aussieht nach ein, zwei Tagen oder ob einfach woanders Quaddeln entstanden sind. Ne? Man kann natürlich auch ein Foto machen von ein paar Stellen. Und die Urtikaria, die wandert. Ne? Wenn es eben sowas ist, was tastbar ist und juckt, aber nicht wandert, sondern haargenau an der gleichen Stelle bleibt und dann vielleicht auch noch welche dazukommen, muss man eben auch nochmal an andere Dinge denken als die Urtikaria.
Und auch ganz wichtig, wenn Fieber mit auftritt, dann sollte man auch auf jeden Fall zu einem Arzt gehen. Oder wenn wirklich nur die Angioödeme sind, also nur diese tiefer liegenden Schwellungen, ohne dass ihr Quaddeln an der Haut habt, dann sollten auch wirklich weitere Testungen gemacht werden.
Genau, unter Angioödem, was kann man sich da eigentlich vorstellen? Zum Beispiel, wenn die Lippe so dick anschwillt oder auch typischerweise Handgelenke oder Fingergelenke oder Hände und Füße können da gern mal anschwellen. Und wann es eben gefährlich wird, was Hannah auch schon erwähnt hat, das kann eben auch innerlich passieren, also im Mundbereich, Zunge oder eben im Rachen und dann wird es gefährlich. Hanna, was mache ich denn, wenn ich das dann kriege? Jetzt denkt ihr euch vielleicht, jetzt sagt ihr, das ist ja eigentlich harmlos. Wie kann ich das denn therapieren, wenn ich dann jetzt irgendwie ein paar Quaddeln habe und damit nicht in die Rettungsstelle gehen möchte?
Was ich immer ganz schön finde, dass wir mittlerweile ja in der Therapie wirklich so ganz klare Leitlinien haben und auch wirklich ja viele Sachen, die echt gut helfen. Ne? Und das Wichtigste erstmal zum Start, wenn man jetzt sagt, man hätte plötzlich ein paar Quaddeln am Bauch oder Oberschenkel und die wandern, wäre eine Behandlung mit Antihistaminika. Und zwar denen der zweiten Generation. Antihistaminika sind Medikamente, mit denen wir eigentlich Allergien wie Heuschnupfen und so behandeln. Das liegt ein bisschen daran, was wir ganz am Anfang erzählt hatten, dass das so ein bisschen die gemeinsame Endstrecke ist. Ja, also der Grund, warum sozusagen Histamin ausgeschüttet wird aus den Mastzellen, der ist ein anderer, aber das Medikament wirkt an dem Ort genau gleich. Genau, diese Antihistaminika der zweiten Generation gibt es viele Wirkstoffe mittlerweile, zum Beispiel Cetirizin oder Loratadin oder Bilastin. Beim Bilastin finde ich immer ganz schön, dass da wirklich in der Packungsbeilage drin steht, dass es nicht müde macht, also nicht die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt. Das muss man natürlich individuell für sich ausprobieren, weil manche von diesen Medikamenten machen das, ne? Das eine macht den einen mehr müde, das andere den anderen. Das ist so ein bisschen so eine Nebenwirkung, die Medikamente alle haben.
Deswegen auch zweite Generation. Also wir sprechen von den Generationen insofern, weil die unterschiedlich gut durch die Blut-Hirn-Schranke kommen. Und so ältere Antihistaminika, die schon auch noch benutzt werden, die wir aber nicht empfehlen, die machen eben sehr müde, weil die eben auch so eine im ZNS, im zentralen Nervensystem, eben diese müde machende Eigenschaften haben. Die werden sogar teilweise als Schlafmittel, als ja, nette Nebenwirkungen benutzt. Und deswegen also nicht die ganz alten, sondern eben diese neueren, die nicht so gut durch die Blut-Hirn-Schranke kommen.
Eigentlich ja wirklich die, die für Heuschnupfen gemacht sind. Also genau. Wo oft auf den Packungen in der Apotheke irgendwie so eine Blume oder sowas drauf ist oder so. Wo man eher so Allergietabletten, ne? Wo man eher so das Gefühl hat, ah, okay, ist das jetzt überhaupt das Richtige? Weil das so ein bisschen suggeriert, dass das für was anderes ist. Die meisten oder viele von denen sind mittlerweile frei verkäuflich. Das heißt, dass man die so in der Apotheke ohne ein Rezept bekommt.
Was auch noch wichtig ist, also außer man hat das jetzt einen Tag und dann nie wieder, dass man die nicht bei Bedarf nur nehmen sollte, also dass man so wartet, bis die nächste Quaddel kommt und dann dem immer so ein bisschen hinterherhinkt und dann auch noch eben Juckreiz hat und dann wartet, bis die Tablette wirkt, sondern ein festes Schema hat, wie man die einnimmt. Ne? Also typischerweise einmal am Tag, wenn man jetzt so ein paar Tage die Urtikaria schon hatte, dann empfehlen wir einfach, nimmt mal jetzt für die nächsten 2 Wochen einmal am Tag dieses oder jenes Medikament. Also außer wenn es eine einmalige Sache ist, regelmäßige Einnahme, dem nicht hinterherlaufen und auch so den Juckreiz oder den Teufelskreis so aus Juckreiz und Kratzen und dann am besten noch mehr Quaddeln induzieren, so ein bisschen durchbrechen, dass man auch wirklich Ruhe hat. Zu den Antihistaminika würden wir euch dann auch noch einen Instagram-Post auf unserer Seite hautgeschichten-podcast bereitstellen. Da könnt ihr dann auch nochmal nachlesen. Ne? Diese Namen, das ist ja jetzt schwierig so im Podcast mitzubekommen. Da würden wir dann auch nochmal ein paar Beispiele bringen für Antihistaminika, also sogenannte Allergietabletten, die man dann eben auch mal teilweise frei verkäuflich ausprobieren kann.
Genau, Beispiele, natürlich kein komplett vollständiger Abriss von allen Antihistaminika, die es gibt, aber so die häufigsten, denke ich, ne, die wir empfehlen. Was ganz wichtig ist, was wir noch nicht gesagt haben, Antihistaminika werden laut Packungsbeilage, gerade für Heuschnupfen und so, empfohlen, einmal täglich zu nehmen. Das ist sozusagen das, wofür die zugelassen sind. Die Quaddeln brauchen aber häufig eine höhere Dosierung. Das heißt, da empfehlen wir oft ein Updosing. Das heißt, dass man mehr als eine Tablette am Tag nimmt. Das ist eine Off-Label-Empfehlung. Das heißt, das steht so nicht in der Packungsbeilage. Also das Medikament ist eigentlich für diese höhere Dosierung nicht gemacht. Die Hautärzte haben aber eine ganz große Erfahrung damit, auf die sie zurückblicken. Deswegen ist das in den Leitlinien, an die wir uns ja halten, so empfohlen. Ja? Also das heißt, wir berufen uns da bei dieser Empfehlung, wenn wir sagen, nehmen Sie da ruhig mal 2 von oder 3, nicht auf die Packungsbeilage, wo ihr vielleicht zu Hause reinguckt und das nachguckt, sondern wir berufen uns bei dieser Empfehlung auf unsere ärztlichen Leitlinien, die natürlich auch einen ganz hohen Evidenzgrad haben und natürlich auch eine hohe Sicherheit. Laut Leitlinie ist ein Updosing dieser Antihistaminika ja bis zur 4-fachen Tagesdosis empfohlen, um eine Wirksamkeit gegen Quaddeln zu erreichen und nicht jetzt eine Wirkung gegen Heuschnupfen zu erreichen.
Wenn das dann mal nicht reicht, gibt es auch noch ein anderes Medikament. Da wird es dann schon, sage ich mal, von der Auswahl ein bisschen dünner. Ihr hattet ja gehört, dass das IgE, ne, dieser eine Antikörper, den wir so im Körper haben, eine wichtige Rolle spielt. Und gegen dieses IgE gibt es dann wiederum einen Antikörper, das Omalizumab, was dann das IgE wegcatcht. Das ist ein sehr hochpotentes Medikament, schweineteuer, also wirklich richtig, richtig teuer, wie so mehrere Autos im Jahr kaufen teuer.
Kleine Autos.
Kleine Autos, ja gut, ich mal gucken, lange kein Auto mehr gekauft.
Gibt ja unterschiedliche
Autos. Stimmt, genau.
Ja, aber da sind wir wirklich, das muss man auch sagen, ich finde auch in dem Updosing, was ich gerade erwähnt habe, sind wir in dem, was euch ein Arzt dann am Ende empfehlen muss.
Klar,
das ist jetzt, finde ich, nichts, was man so selbstständig macht, sondern das ist was, finde ich, wo man sagt, okay, wenn es wirklich so hartnäckig ist, dann muss mal ein behandelnder Arzt mitgucken und Empfehlungen machen und so ein Updosing empfehlen. Oder auch das, was Roxy meinte, das Omalizumab, dieser Antikörper, der ist natürlich verschreibungspflichtig. Also
wird auch gespritzt, ne? Und nicht wie eine Tablette eingenommen.
Und ist dann auch eine Dauermedikation. Ne? Also man sagt, die Urtikaria ist so hartnäckig, wir haben jetzt so viele verschiedene Punkte durch mit dem Updosing und vielleicht mal ein, zwei oder drei verschiedene Antihistaminika ausprobiert, weil ja auch nicht jedes bei jedem gleich gut wirkt. Dann ist man irgendwann so in der Chronizität an dem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt braucht man wirklich eine dauerhafte Therapie und dann ist man beim Omalizumab angelangt. Und das ist wirklich was, was ja auch gar nicht für eine akute Urtikaria, sondern ja wirklich für diese chronische Urtikaria, die länger als 6 Wochen anhält, dann in Frage kommt. Ne? Was vielleicht ganz wichtig ist, weil man jetzt denkt, oh Gott, und dann endet das immer so. Nein, die Urtikaria kann ja auch tatsächlich in den allermeisten Fällen, verschwindet die ja auch dann so plötzlich, wie sie gekommen ist, irgendwann einfach wieder.
Ja, wir können euch nur leider nicht sagen, wann. Ne? Natürlich möchte das jeder gerne wissen, wann das wieder weggeht. Das liegt ja in der Natur des Menschen, dass man gerne ein bisschen Kontrolle über seinen Körper hätte. Das können wir euch leider wirklich nicht sagen. Wenn ihr mit einer Urtikaria kommt, wird es jetzt 2 Tage dauern oder 2 Jahre oder 2 Jahrzehnte. Wir wissen es nicht. Das ist eine selbstlimitierende Erkrankung in aller Regel, aber wir wissen nicht, wann es weggeht. Wir möchten aber auch noch mal betonen, die Urtikaria, abgesehen von dieser Ausnahme mit dem Angioödem im Rachenbereich und der Luftnot und der Kälteurtikaria, ist es wirklich eine harmlose Sache, die so lästig wie sie ist, aber in der Regel gut zu therapieren ist und harmlos ist.
Ja.
Ja, damit wollen wir dann schließen mit der doch positiven Nachricht.
Und dass es ja auch wirklich gut zu behandeln ist dann am Ende. Ne? Also, dass dieser Leidensdruck, den man durch das Jucken und so hat, dass wir da jetzt schon was in der Hand haben und auch noch mal was ganz tief in der Hinterhand haben, wenn all das nicht klappt.
Wir hoffen, wir konnten euch einen ganz guten Überblick über die Urtikaria geben. Und wenn ihr dazu vielleicht noch eigene Erfahrungen oder Fragen mit uns teilen wollt, schreibt uns gerne noch über unseren Instagram-Account. Und wir freuen uns auf das nächste Mal.
Schaltet in 2 Wochen wieder ein für die nächste Folge Hautgeschichten, dem Podcast für Hautgesundheit, Pflege und Schönheit mit Dr. Johanna Meinhardt und Dr. Roxy Yu. Und falls noch nicht geschehen, folgt uns auf Instagram via hautgeschichten_podcast. Bis zum nächsten Mal.